Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Leben ist voller Überraschungen. Der kleine Mark war über Ostern bei Freunden eingeladen. Er kommt ganz begeistert nach Hause. Das sind Christen, berichtet er. Aber die sind ganz anders als wir. Die hatten über Ostern nichts an. Die Eltern sind entsetzt. Was? Nichts an? Nein, gar nichts. Kein Radio, kein Fernsehen, keinen Computer. Das Leben, liebe Gemeinde, ist voll Überraschungen. Manchmal sind es schöne Überraschungen, manchmal sind es böse Überraschungen. Wenn ein Angestellter zum Chef zitiert wird, dann geht er da vielleicht mit einem mulmigen Gefühl hin. Wenn sich dann aber herausstellt, dass er befördert wird, dann ist das eine schöne Überraschung. Wenn dieser Angestellte dann am Abend nach Hause kommt und der Keller steht unter Wasser, dann ist das die böse Überraschung. Wenn ein Schüler den Eindruck hat, oh Mann, ich habe die Klausur völlig verhauen, und dann kommt sie zurück und bestanden, eine schöne Überraschung. Dass das Leben voller Überraschungen ist, diese Erfahrungen haben auch diese drei Frauen gemacht am Ostermorgen. Und seit diese Frauen mit Jesus unterwegs waren, wussten die, bei diesem Jesus, da ist man nie gefeit vor Überraschung. Wenn sie nur dachten an seine Reisen, als sie mit ihm unterwegs waren, von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, es war eigentlich immer überraschend. Es war nie vorhersehbar, zu wem er geht, in welches Haus, bei wem er Gast ist. Ganz unerwartet. Die Party sucht er sich aus von den Außenseitern, von den Kriminellen. Unerwartet. Aber die größte Überraschung war für sie, dass Jesus gesagt hat, ich gehe nach Jerusalem. Und zwar nicht um zu feiern, sondern um zu sterben. Und niemand konnte ihn davon abhalten, von diesem Weg. Eine Riesenüberraschung. Und jetzt sind diese Frauen unterwegs am Ostermorgen. Und diese Frauen, die sind nicht unterwegs, weil sie Ostereier suchen. Die Frauen sind nicht unterwegs zum Osterfrühgottesdienst, wie heute Morgen schon viele hier. Sie gehören auch nicht zum Posaunenchor auf dem Weg zum Osterblasen, weil sie gar nicht wissen, dass heute Ostern ist. Sie wissen nur, vorgestern, da ist unser Herr, unser Meister, Jesus gekreuzigt worden. Jesus, der Rabbi, der Heiland, der Helfer. Gestern, vorgestern, tot. Von dem wir alles erwartet haben, gekreuzigt, hingerichtet, tot. Ende, aus, vorbei. Und die Zeit hatte nicht mehr gereicht, um wirklich alles zu machen, um den Leichnam so richtig einzubalsamieren, wie sich das gehört. Und jetzt sind sie unterwegs, gleich nach dem Sabbat, auf dem Weg zum Grab. Und unterwegs, da haben sie ein Thema, nämlich die Frage, wie lösen wir das größte Problem? Wie kommen wir überhaupt in das Grab hinein? Denn dieses Grab, das war ja nicht so wie unsere Gräber. Das war eine Kammer in einen Fels hineingehauen und zum Schutz wurde dann an dem Eingang ein großer, meist ein Rollstein davor gerollt. Und da brauchte man viele kräftige Leute, so ein Stein, der konnte manchmal bis zu einer Tonne wiegen. Und zwei schwache Frauen, wie sollen sie hineinkommen ins Grab? Wer kann den Stein wegwälzen? Am Grab angekommen, da erwartet sie die erste Überraschung. Der Stein ist weg. Der Eingang zum Grab frei, der Stein zur Seite gerollt. Und das Problem, das sie die ganze Zeit im Kopf hatten und beschäftigt, hat das Problem bereits gelöst. Liebe Gemeinde, auch uns liegen häufig nicht nur Ostereier im Magen, sondern Steine auf der Seele. Und manchmal sind es richtig große Felsbrocken. Felsbrocken aus Leid und aus Not. die Sorge um die Gesundheit, die Angst vor der nächsten Klausur, Probleme in der Familie, Not einer unvergebenen Schuld, Zweifel wegen einer anstehenden Entscheidung, der Stress in der Arbeit im Büro, die Hänseleien der Mitschüler oder vielleicht auch die Sorge, wie sollen wir die nächste Rate zahlen? Wie sieht's aus im Alter mit unserer finanziellen Absicherung? Oder aber auch die Trauer über einen lieben Menschen? Ein ganzer Steinbruch von Problemen tut sich auf. Und vielleicht habe ich eure persönlichen Steine jetzt noch gar nicht genannt. Und dann sinnieren wir darüber nach. Wer wälzt den Stein weg? Ich bin so schwach. Meine Kraft reicht nicht. Ich weiß keine Lösung. Ostern aber heißt, wir haben einen lebendigen Gott. Und zu dem dürfen wir kommen mit all den Steinen, die uns belasten. Damals war der Stein bereits weggewälzt. Und so wie damals kann Gott auch heute uns überraschen. Er ist in der Lage, Steine wegzurollen, verschlossene Türen öffnen, Auswege aufzeigen, sodass uns ein Stein vom Herzen fällt. Die erste Überraschung, der Stein ist weg und schon kommt die zweite. Die zweite Überraschung, das Grab ist leer. Das heißt, ganz leer war es ja nicht. Ein junger Mann mit weißen Kleidern sitzt drinnen. Aber den sie gesucht haben, der ist eben nicht da. Und das ist diese böse Überraschung. Gerade das erste Problem gelöst und jetzt kommt das zweite Problem, das ist noch viel größer. Wo ist der Jesus? Wo ist er? Wer hat ihn weggenommen? Was sollen wir machen? Jetzt können wir ihn nicht mal mehr salben. Ja, jetzt haben wir nicht mal mehr einen Ort für unsere Trauer. Meine liebe Gemeinde, dass die Grabeshöhle leer ist, das ist nicht nur so eine schöne Geschichte, die man so am Ostern sich erzählt, weil das irgendwie gut tut und weil das so dramatisch ist, sondern es gibt wirklich gute Gründe, dass wir diesen Bericht ernst nehmen. Das, was wir an Christen glauben, an Ostern, das ist ein historisches Ereignis. Ich habe ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder darüber gepredigt, auch über die verschiedenen Gründe und Hinweise. Aber es ist wichtig, dass ich mich auch gerne noch mal wiederhole. Die Osterberichte, sie erzählen alle das Gleiche, nämlich, dass Frauen auf dem Weg zum Grab waren. Und das ist aus heutiger Sicht nicht erstaunlich, aber aus damaliger Sicht war das die Riesensensation. Warum? Weil in der damaligen Zeit der Bericht, das Zeugnis einer Frau, keine Geltung hatte. Wenn eine Frau etwas erzählt hat, dann musste erst ein Mann hinzukommen und musste das bestätigen und sagen, ja, so war's. Erst dann hat man es geglaubt. Das klingt jetzt ziemlich machohaft und diskriminierend, das ist klar, aber so war das damals. Und genau das macht es aber sehr wahrscheinlich, dass das, was uns berichtet wird, auch wirklich so passiert ist. Denn wenn jemand gedacht hätte, ich möchte da eine schöne Geschichte machen über diese Auferstehung, dann hätte der niemals Frauen die Hauptrolle zugeschrieben an Ostern. Weil man aber gesagt hat, genau so ist es passiert. Deswegen reden alle Auferstehungsberichte davon, dass es Frauen waren, die das erlebt und berichtet haben. Heute wissen wir, dass auch Frauen die Wahrheit sagen. Aber ich glaube schon, dass Gott Humor hat. Dass Gott Humor hat. Und das ist für mich so eine der Pointen Gottes in der Geschichte der Menschheit, dass er in einer Zeit, in der das Zeugnis einer Frau vor Gericht nichts gegolten hat, das wichtigste Weltereignis von Frauen bezeugen lässt. Ein kleiner Hinweis darauf, wie Gott denkt. Und das ist, denke ich, auch ein Beleg davor, dass wir das Ganze wirklich auch historisch ernst nehmen können. Und trotzdem bin ich mir sicher, die Aussage, der Stein war weg, das Grab war leer, das bringt noch lange nicht den Osterglauben. Es gibt jetzt noch viele weitere Gründe. Da könnte ich jetzt ein Argument nach dem anderen anschauen. Was gibt's noch? Was spricht dagegen, dafür und das erläutern? Und am Schluss würden vielleicht die meisten zu Ihnen sagen, ja, das ist eigentlich einleuchtend. Es ist einleuchtend, dass das wirklich auch nach streng historischen Gesichtspunkten wahrscheinlich war so. Und trotzdem bin ich mir sicher, niemand von Ihnen würde heute Morgen anfangen, an Jesus zu glauben, einfach nur deswegen, weil wir da ein Argument nach dem anderen beantworten. Umso wichtiger ist deswegen die dritte Überraschung, nämlich, dass Jesus wirklich lebt. Dass nicht nur der Stein weg ist und das Grab leer, sondern dass Jesus lebt. Der Engel sagt, ihr sucht den Gekreuzigten, aber er ist auferstanden. Und das ist die größte Überraschung, aber auch die unglaublichste. Dass der Stein weggewälzt ist, da mag es alle möglichen Erklärungen geben, ebenso fürs leere Grab, aber vom Tod auferstanden. Und das klingt so verrückt, dass auch die Frauen zunächst den Kopf schütteln. Diese Frauen, die stehen da nicht am Grab und brechen in Osterjubel aus. Die fangen nicht an, Osterchoräle zu singen. Nein, sondern die rennen davon. Entsetzt, sie zittern, kopflos. Und das heißt sogar, dass sie am Anfang gar niemand was davon sagen. Sie sind so verwirrt. Sie können das einfach nicht vorstellen. Und das passiert erst nachher, dass sie das erkennen, nachher, dass Jesus auferstanden ist. Das realisieren diese Frauen erst dann, als Jesus ihnen begegnet. Und dass der Gekreuzigte lebt, das realisiert auch ein Petrus und ein Johannes erst, nachdem er ihnen begegnet. Und dass Jesus den Tod wirklich besiegt hat, das realisieren die Jünger nach Emmaus auch erst, als er bei ihnen sitzt und das Brot mit ihnen bricht. Und dass Jesus wirklich der Erlöser ist, der Auferstandene, das glaubt der Pharisäer Paulus auch erst, als Jesus ihm in einer übermenschlichen Art und Weise begegnet. Und das passiert nun schon seit 2000 Jahren, liebe Gemeinde. Dass immer wieder Menschen auf der ganzen Welt genau das erleben und sagen, jawohl, Jesus ist mir begegnet. Ganz überraschend. Jesus ist eben nicht Vergangenheit. Jesus ist nicht nur ein toller Mensch gewesen, der leider unrühmlich gescheitert ist, sondern Jesus ist Gegenwart. Und das ist Ostern. Jesus kommt zu uns. Und das, was in unserem Leben versteinert war, das blüht jetzt auf. Mitten im Leben. Und so ist Gott da. Jesus ist da. Jesus ist auch heute da, hier in der Kirche. Er ist bei Ihnen, wenn Sie zu Hause sind, bei der Arbeit, in der Schule, in der Freizeit. Und er sagt, ich will dein Leben mit dir teilen, ich lebe und du sollst mit mir leben. Und er redet zu uns auf vielfältige Weise. Er redet zu uns durch Predigten. Er spricht zu uns durch das Bibellesen. Manchmal flüstert er uns ganz leise etwas zu. Wir müssen das eben auch einüben, stille sein, hören. Und er begegnet uns nachher im Abendmahl. Und da sagt er, ich lebe. Und den Fels deiner Schuld, den habe ich von dir weggenommen. Und die Mühlsteine deiner Sorgen, die trage ich. Das habe ich alles längst für dich getan. Meine Schuld, deine Schuld weggenommen, ans Kreuz getragen. Mein Leib für dich, mein Blut für dich, ich der Lebendige für dich. Wissen Sie, warum so viele Leute der Kirche den Rücken kehren? Weil da oft so wenig von der Kraft dieses lebendigen Herrn zu spüren ist. In der Kirche, Land auf, Land ab, da wird viel geredet von christlichen Tugenden. Jesus ein großes menschliches Vorbild. Das stimmt. Aber wenn das alles ist, dann ist der Verdacht ja nicht unberechtigt, dass die Kirche ein Museum ist. Dass man versucht, krampfhaft die Erinnerung wachzuhalten an einen großen Menschen, an seine großartigen Ideen. Aber Gott sei Dank lässt sich Jesus nicht einsperren ins Grab. Und auch wenn immer wieder jedes Jahr kluge Philosophen und abgebrühte Gottesleugner immer wieder sozusagen quasi eine Decke hängen wollen vor das Grab, der Stein bleibt weg. Der Engel sitzt drauf. Und der auferstandene und lebendige Herr unterwirft sich nicht den Deutungen und Erklärungen, die manchen kluge Menschen machen. Er lässt es sich nicht nehmen, durch den Geist aufzutauchen, wo Menschen offen sind. Und ich denke, wir können das doch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja, Jesus lebt in seiner Gemeinde. Er lebt bei denen, die ihn öffnen, ihr Leben öffnen. Und ich weiß, dass viele von Ihnen, von euch, zum Beispiel regelmäßig in der Bibel lesen, mit Jesus reden, beten. Warum tun Sie das? Warum tut ihr das? Weil ihr Tradition pflegen wollt? Weil ihr euch an etwas erinnern lassen wollt, was ein kluger Mann irgendwann mal gesagt hat? Nein, sondern weil wir die Erfahrung machen, dass Jesus da ist, dass er zu uns spricht, dass er uns Kraft gibt für die Aufgaben, Herausforderungen im Alltag, dass er uns seine Liebe schenkt, dass er uns im Leid tröstet. Unsere Gottesdienste, die sind ja im Allgemeinen ganz gut besucht, klar, es könnten mehr sein. Aber warum kommen sie denn? Warum kommen denn Leute zum Gottesdienst? Weil sie eine interessante Predigt hören wollen? Weil sie einen Witz hören wollen? Tja, da können sie im Internet auf YouTube gehen. Da sehen sie viel ausgefallenere Predigten. Wegen der schönen Musik? Ja, gut auch. Aber können Sie auch zu Hause CD hören? Nein, wir kommen, weil wir immer wieder die Erfahrung machen, dass wenn wir gemeinsam auf Gottes Wort hören, wenn wir singen, wenn wir beten, wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir merken, der lebendige Herr begegnet uns ganz persönlich und dass wir das spüren, dass wir nicht nur uns gegenseitig erbauen und erfreuen, sondern dass da etwas passiert, was wir gar nicht machen können, was wir nicht im Griff haben. Dass wir ein Wort hören und merken, das spricht jetzt genau in mich, in meine Situation hinein. Das ist das, was ich brauche. Liebe Gemeinde, das Überraschende an Ostern ist nicht nur, dass Jesus allgemein lebt, sondern dass er eben auch Menschen und auch uns begegnet. Und wer Zweifel hat, ob das so wirklich ist, was ich da sage, dem kann einfach nur das rausfinden, indem er das testet. Kann man nur testen. Und testen heißt, dass man einfach mal zu Jesus redet und sagt, Jesus, wenn du wirklich lebst und wenn du wirklich mir begegnen willst, dann begegne mir. Ich bin offen. Lass mich erkennen. Lass mich dich erkennen. Und dann warten Sie ab, was passiert. Und dann werden Sie auf die eine oder andere Weise das erfahren, wie auf einmal dieser Jesus seine Hand auf Ihre Schulter legt und wie er sagt, du hast Sehnsucht nach wahrem Leben. Über den Tod hinaus, ich habe Sehnsucht, dir dieses Leben zu schenken. Hast du Verlangen, neues Leben zu bekommen? Ich habe Verlangen, dir dieses neue Leben zu geben. Ein besseres Leben, als was du vorher besessen hast. Und liebe Gemeinde, wenn ich eingangs gesagt habe, das Leben ist voller Überraschungen, dann möchte ich jetzt fortsetzen und sagen, auch das Sterben ist voller Überraschungen. Da fragt ein Fußballer seinem Pfarrer, Herr Pfarrer, Sie haben doch gute Beziehungen in den Himmel. Können Sie für mich mal rauskriegen, ob man auch im Himmel Fußball spielen kann? Und da sagt der Pfarrer, okay, ich will es versuchen. Nächste Woche nach der Kirche, sage ich dir mehr. Und die Woche vergeht und dann treffen sie sich wieder und dann sagt der Pfarrer zu ihm, du, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist, es gibt ganz hervorragende Fußballplätze im Himmel. Die schlechte Nachricht, morgen früh um 10 hast du das erste Spiel. Liebe Gemeinde, ich bin fest davon überzeugt, dass auf jeden Menschen nach dem Tod eine große Überraschung wartet. Und zwar diejenigen, die an Jesus geglaubt haben, die werden so positiv überrascht sein, wie man so schön bei uns sagt, Bauklötze staunen, weil das, was uns dort erwartet, unsere kühnsten Träume, unsere kühnsten Vorstellungen sprengen wird. Aber auch diejenigen, die denken, nach dem Tod ist alles aus, die werden auch eine Überraschung erleben, wenn sie merken, von wegen. Jetzt kommt mein Leben nochmal auf den Prüfstand. Und jetzt muss ich vor Gott mich verantworten. Jesus hat alles dafür getan, an Karfreitag und an Ostern, alles getan, damit wir am Ende eine positive Überraschung erleben. Und versteht ihr, deswegen feiern wir ja an Ostern nicht nur so ein liebliches Frühlingserwachen, sondern wir feiern den Triumph über den Tod. Und wer immer das kapiert hat, der bekommt den Auftrag, es weiterzugeben an andere. Zu den Frauen am Grab wird gesagt, geht zu seinen Jüngern. Und sogar noch mal extra zu dem Petrus. Und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es versprochen hat. Geht hin, sagt den Jüngern. Und ihr werdet Jesus erfahren und erleben. Und das ist im Neuen Testament immer miteinander verbunden. Immer wenn von der Auferstehung von Jesus die Rede ist, dann ist immer die Rede davon, und jetzt sagt's weiter. Gib's weiter. Sagt es den Menschen. Macht's publik. Der Auftrag heißt nicht, Leute, Jesus ist auferstanden, deswegen baut jetzt große Kathedralen. Erstellt Satzungen. Errichtet funktionierende Institutionen. Gründet unauffällige Gemeinschaften, die niemand zu nahe treten. Setzt ernste Gesichter auf, eckt möglichst nirgends an. Nein. Sondern da wird gesagt, Jesus lebt. Und deswegen geh hin. Und deswegen ist der Test dafür, dass man Ostern begriffen hat, wenn man zu jemand hingeht und sagt, weißt du, Jesus lebt. Und deswegen bin ich trotz allem guten Mutes. Und wisst ihr was? Wenn wir das tun, dann werden andere und dann werden wir selber immer wieder Überraschungen erleben. Schließlich ist ja Jesus immer für eine Überraschung gut. Amen.